So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Und wir sind, liebe Silvia, beim Lüften des dritten Schleiers angelangt. Und zwar geht es heute um ein Thema, die aufgewühlten Emotionen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich gleich sagen, meine Emotionen sind auch sehr aufgewühlt. Denn wir befinden uns in einer Zeit des Krieges, in einer Zeit, in der viele Menschen auf der Flucht sind. In einer Zeit, in der wir auch jeder Einzelne und jede Einzelne von uns ja auch mit Angst und mit vielerlei Emotionen ja auch konfrontiert sind. Von daher, liebe Silvia, wie sollten unsere Emotionen in dieser Zeit nicht aufgewühlt sein, ist die Frage zuerst. Und ganz allgemein gefragt, was können wir denn tun, um aufgewühlte Emotionen wieder etwas zu beruhigen und die Wellen etwas zu glätten?
Tja, vielleicht mache ich noch ganz kurz einmal den Überblick, denn die vier Schleier, die haben mir nochmal eine ganz andere Perspektive gegeben, wie man mit Schwierigkeiten, aber natürlich auch mit schönen Momenten, aber die machen ja nicht so viele Probleme, wie man mit Schwierigkeiten einigermaßen konstruktiv umgeht. Und wir haben eine bestimmte Weise, uns zu verhalten, wir denken, wir haben Gewohnheiten, aber die Gewohnheiten haben was damit zu tun, wie wir die Welt sehen. Was für eine Sicht der Welt wir haben und was uns halt dann, ob das, was wir erleben, dazu passt, zu unseren Meinungen, Ansichten, Ansprüchen. Aber mit diesen beiden Schleiern, dem Schleier des Karma oder der Gewohnheiten und dem Schleier der Verblendungen, der Ansichten und der aufgewühlten Emotionen, die gehören ja zusammen, wenn man mit denen arbeitet, das reicht nicht. Und da hat mir der Buddhismus geholfen, dass er gesagt hat, hallo, es gibt noch einen tieferen Schleier, das ist die übertriebene Getrenntheit. Diese dualistische Sicht, natürlich bin ich nicht du, meine Nase ist nicht deine Nase, aber wir sind viel mehr verbunden, als wir das normalerweise mitkriegen. Ja? Und es reicht aber auch noch nicht, verbunden sein mit allen, ja mit allen schlimmen Kriegstreibern und Verbrechern und Mördern verbunden, oh Gott, und dann mit all den traumatisierten Menschen, da kriege ich ja noch mehr Angst. Nein, das reicht nicht, sondern die tiefen Dimensionen von allem, was ist, ist Buddha-Natur, ist offen, klar, feinfühlig. Im christlichen Kontext würde man sagen, wir sind alle Kinder Gottes und Gott trägt uns. Also das ist nochmal der Kontext. Und jetzt kommen wir zum Schleier der Verblendungen und aufgewühlten Emotionen. Das ist auch eine unheimlich kluge Überlegung des Buddhismus, die bei mir sofort ins Herz fiel. Ich rege mich nur dann auf, wenn das, was passiert, nicht zu meinen Meinungen und Ansichten und Erwartungen passt. Da kann man dieses Schlüsselwort nehmen. Ich kann nur enttäuscht sein, wenn ich mich getäuscht habe. Ja? Und dass wir jetzt so viel Angst haben, oder viele Menschen haben jetzt Angst wegen dem Krieg in der Ukraine, manche haben immer noch Angst wegen Corona und was da alles noch kommt und dann die ganzen Ungewissheiten, wie das mit der Globalisierung weitergeht und so. Wenn man die Erwartung hatte, dass es jedes Jahr besser wird und immer mehr Frieden und immer bessere Beziehungen zwischen allen Staaten und wir immer Regeln alle einhalten, wenn man das erwartet, dann ist man natürlich furchtbar enttäuscht, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält und wie Putin jetzt seine Armee in ein Nachbarland schickt, was dem er Sicherheit und sichere Grenzen garantiert hat, ja. Er hat natürlich Argumente dafür, da sind wir ja alle großartig drin. Wenn eine Erwartung von mir nicht erfüllt wird und ich mich dann aufrege, ich bekämpfe die Leute, die ich für schuldig halte, die meine Feinde sind, die meine Erwartungen enttäuschen. Ich halte an meinen Erwartungen aber fest. Ja? Ich verändere die nicht, wenn meine Erfahrungen nicht dazu passen, sondern ich halte noch mehr fest an meinen Erwartungen. Ja, dass ich dann aufgeregt bin und wütend werde und mich ohnmächtig fühle, ist eigentlich klar. Und deswegen sagt der Buddhismus, hallo, wenn du enttäuscht bist, wenn du aufgewühlt und irritiert bist, dann musst du dich natürlich erstmal ein bisschen beruhigen und da helfen natürlich Menschen, denen du vertraust. Also wir brauchen andere Leute. Wir brauchen vertraute Menschen, wir brauchen ein Zuhause. Ja, es hilft manchmal schon, allein in der Wohnung zu sein, zu Hause zu sein und mit jemand in Ruhe zu reden, den man lang kennt oder manchmal auch zu telefonieren, das reicht ja auch schon. Also sich ein bisschen beruhigen und dann sagen sie, überprüfe deine Erwartungen. Was hattest du erwartet? Ich hatte erwartet, dass kein Krieg ausbricht zwischen Russland und der Ukraine. Ich hatte erwartet, dass Putin mit seiner Armee, mit seinen Soldaten die Ukraine nicht angreift. Und ich hätte mir das nicht mal in einem Albtraum vorstellen können. Und das ist jetzt passiert. Und das heißt ja nicht, dass das richtig ist, dass es passiert ist. Überhaupt nicht. Aber ich hatte eine Erwartung und habe nicht gemerkt, dass das eine Erwartung ist. Ich dachte, das ist Realität. Wir haben jetzt seit 45, wenn man das ein bisschen enger sieht, keinen Krieg mehr in Europa gehabt. Lassen wir mal den ganzen Balkan draußen und so. Syrien ist ja auch nicht so furchtbar weit weg. Aber im engeren Europa hatten wir keinen Krieg seit 45, was unglaublich ist. Ja? Da bin ich immer noch froh drüber. Aber jetzt kommt plötzlich ein Krieg. Kiew ist so weit entfernt wie Rom oder so nah wie Rom, je nachdem, wie man es sagt. Und ich war da. Ich bin über den Maidan gelaufen, 1974, als ich ein Semester in Leningrad damals studiert habe, also St. Petersburg. War ich 4 Monate in der Sowjetunion, ich kann Russisch. Ich mag die Leute. Ich habe richtig so einen Herzkontakt zu Russen. Ich mag die Landschaft, die Musik, die Literatur. Ja? Und ich hatte einfach die Hoffnung, die kommen in die europäische Völkerfamilie sozusagen und habe auch immer wieder Kontakte zu Leuten. Ja, also aufgewühlte Emotionen haben mit Erwartungen zu tun. Und es geht darum, die Erwartungen zu überprüfen. Natürlich gibt es keine 100%ige Sicherheit. Deswegen sagen die Buddhisten, was wir über uns und die Welt denken, sind bestenfalls gültige Konzepte. Es sind Vorstellungen. Und gültig sind sie dann, wenn ich weiß, ich stelle mir das vor, ich erwarte das, ich erhoffe das, ich hätte es gern so oder ich sehe es halt so. Also es ist ein Konzept, gut wissenschaftlich, ist eine Arbeitshypothese. Und es funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann erinnert uns das dran, hallo, das war eine Erwartung. Ich sage manchmal scherzhaft was Alltägliches. Die Fahrpläne der Deutschen Bundesbahn sind Absichtserklärungen und keine Realität. Ja, also ich fahre seit den 80ern viel Zug. Ich erwarte nicht, dass alle Züge immer pünktlich sind bei dem Verkehrsaufkommen. Also ich weiß, das ist eine Absichtserklärung und ich freue mich natürlich, wenn ich meine Anschlusszüge kriege, ist klar. Und wenn nicht, ich plane halt so, dass ich einen Zug verpassen kann. So. Aber ich glaube, das ist furchtbar schwer für Menschen zu kapieren, dass sie die Welt nicht eindeutig verstehen können. Es gibt keine einfache Beschreibung der Welt, von Russland, von der Ukraine, von Europa, von einer Familie, von einem Team, von was auch immer. Sondern es sind Überlegungen, Konzepte. Und wir werden ruhiger, entspannter, geduldiger, wenn wir wissen, das sind Vorstellungen.
Und in dem Fall sind denn unsere Vorstellungen aber nicht auch gekoppelt mit Werten, also mit Menschenrechten, damit, dass wir in Frieden leben möchten und dass ja auch andere Menschen in Frieden leben dürften. Und wenn du von Enttäuschung sprichst, das ist ja meines Erachtens schon mehr als eine Enttäuschung. Das ist ein vehementer Eingriff in das, woran wir zu Recht ja auch glauben als Völkergemeinschaft oder als humanistisch denkende Menschen oder spirituell denkende Menschen. Und konkret nochmal nachgefragt, wir sind enttäuscht, ganz sicher, ja. Und wir haben Furcht, ich denke mir, jeder hat tief drin Furcht, egal wie gut wir das so tagsüber ja auch kontrollieren. Aber ich spüre es in den Nächten, wenn ich aufwache, das nenne ich einfach Furcht. Und was würdest du an der Stelle den Menschen mit ihren aufgewühlten Emotionen oder mir raten, wenn es einfach darum geht, zu sagen, oh, das fühlt sich jetzt wirklich wie richtige Furcht an. Weil ich kenne ja Menschen, die auf der Flucht sind. Und von daher kann ich mir redlich vorstellen, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein.
Ich meine, die Buddhisten empfehlen halt immer, fang nicht erst mit der Übung an, wenn du in einer totalen Krisensituation bist. Sie empfehlen halt, solange es dir gut geht, lerne Übungen kennen, die dir so vertraut sind, dass sie wie von alleine laufen. Also das wären dann die guten Gewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben. Und was ich mache, ich habe natürlich auch nachts, manchmal, also tagsüber komme ich einigermaßen klar, weil ich auch nachdenken kann und relativieren kann und meine Vernunft einsetzen und ein gutes Gespräch führen oder auch was lesen, wo der Hintergrund ein bisschen deutlich gemacht wird oder was auch immer. Und nachts merke ich, helfen mir Gebete. Und ich trete ja auch, also ich vertrete ja in meinen Kursen nicht nur die Empfehlung, dass man Gefühle, Gedanken, Verhaltensweisen beobachten lernt und immer achtsam ist rund um die Uhr, sondern dass man auch mit liturgischen Elementen arbeitet, mit Wiederholung, mit Gesten. Also ich merke schon allein, die Hände vor meiner Brust zu falten, beruhigt etwas. Und die Tibeter geben auch so schöne Bilder dann dafür. Da bringt man die Gegensätze zusammen, aber auf der Höhe des Herzens. Denn nur das Herz kann Gegensätze verbinden. Der Verstand kann nur Gegensätze hierarchisieren. Das ist besser, entweder oder, das ist schlechter. Also der Verstand macht Ordnung durch Hierarchie, durch Unterschiede und bei Werten durch entweder oder. Und damit bin ich bei dem anderen Punkt, den du erwähnt hast. Werte sind Wünsche und Ansprüche. Natürlich versuchen wir, die Werte zu leben. Also ich versuche in meinem Alltag auch, Respekt, Wertschätzung von anderen, Rücksichtnahme zu leben. Ja, und auch wenn jemand sich im Zug oder auf dem Bahnhof oder beim Einkaufen daneben benimmt, versuche ich jetzt nicht in meine Abwehr gleich zu fallen, die ich natürlich zum Teil auch kriege, sondern versuche, Moment, das ist ein Mensch und dem geht es gerade nicht gut oder so. Also Werte sind Erwartungen. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen unrealistisch in die Welt geguckt und gedacht, Wandel durch Handel. Und wenn wir mit anderen Leuten Austausch pflegen und Handelsbeziehungen pflegen, am Schluss wollen sie alle nur Demokratie. Das ist eben auch nicht so. Und es gibt Leute, die sehnen sich nach mehr Autorität. Das kriegt man bei uns auch mit, auch in der Corona-Lage, dass Leute sagen, bitte mehr ansagen, was wir machen sollen. Ich will nicht selber überlegen. Und man hört ja auch die Diskussionen. Die einen sagen, die ganzen Maßnahmen fallen lassen. Selbstverantwortung der Menschen, die können doch selber entscheiden, ob sie eine Maske aufziehen oder nicht. Das können eben nicht alle. Also von daher, wir haben Erwartungen, wir haben Werte, aber wir müssen gucken, also realistisch auch in die Welt gucken, das wollen nicht alle. Und mit dem müssen wir trotzdem auskommen. Ja, also ich finde es nicht einfach, aber vielleicht zeigt die Krise auch mal wieder, Menschen sind nicht nur einfach so allgemein unterschiedlich, sondern haben auch unterschiedliche Wünsche, Werte, Erwartungen. Und also mir hilft, wenn ich aufgeregt bin, ein Gebet. Also, und das wird natürlich nicht magisch. Ich rezitiere da was und dann sofort Input, Output, wie wenn ich auf den Lichtschalter drücke, sondern das wirkt, wenn das mein Herz berührt. Und natürlich berührt es mein Herz nicht immer, aber durch die Wiederholung ist es wie, das kommt von alleine. Manchmal springen die Gebete von alleine oder das Tara-Mantra oder so, das springt von alleine an und ich merke, dass mich das ein Stück weit beruhigt.
Und weil du ja vorhin auch sagtest, also wir sollten ja schon in Zeiten üben, wo wir nicht so herausgefordert sind. Ich glaube, das haben wir auch redlich gemacht, du und ich. Und viele, die bestimmt hier auch zuhören. Und wenn du jetzt sagst, ein Bittgebet oder ein Mantra, das heißt, du hast dann auch welche für dich, von denen, die dann auch automatisch oder fast anspringen, wenn du dich bedroht fühlst, wenn du sagst, jetzt brauche ich Beistand, ich fürchte mich, ja. Dann hast du das so auch für dich verinnerlicht, dass dieses Mantra oder dieses Bittgebet da anspringt.
Und ich meine, ich habe schon die Beobachtung gemacht seit vielen Jahren. Manchmal rezitiert in mir das Mantra von Tara. Und ich denke, warum kommt jetzt das Mantra? Ich bin irgendwie beim Einkaufen oder ich bin in der U-Bahn, S-Bahn unterwegs, Autofahren Und dann erst werde ich aufmerksam, dass mich was irritiert. Der Verkehr oder schreiende Leute oder schreitende Kinder oder irgend sowas. Dann merke ich das erst. Also es ist wie, als ob das Mantra mich schon, bevor ich bewusst was wahrnehme, was mich irritiert, schon an meiner Körperspannung irgendwie merkt, da ist was nicht in Ordnung. Und dann springt das Mantra an. Und so sind eigentlich Bittgebete, Stoßgebete gemeint, dass wir so vertraut mit darin, damit sind, dass wir nicht, oh Moment, welches Mantra sollte ich, könnte ich jetzt, wie geht es nochmal, ich habe aber den Zettel nicht dabei, das nützt nichts. Und das Gleiche mache ich nachts. Und manchmal wache ich nachts auf, wenn ich aus irgendwelchen Gründen eben morgens gegen morgen aufwache und nicht schlafen kann. Und da kommen natürlich Bilder von den letzten Nachrichten oder sowas. Und dann kommen Kindergebete, die ich als Fünfjährige gebetet habe. Und da habe ich keinerlei Scheu, die zu rezitieren, denn die sind wie in meinem Körper verankert. Und ich, also meine Erfahrung ist und die vieler Menschen, die mit mir Kurse gemacht haben, reine Achtsamkeit reicht nicht. Man braucht auch heilsame, gute, hilfreiche Gewohnheiten. Und ich meine, manchmal gucke ich mir dann einfach einen Film abends an über Kirchen in Europa oder so und merke einfach, oder hier sind da, ich bin im Osten, da sind ja kaum Kirchen, ja. Sonst bin ich einfach in die Kirche gegangen. Ja? Und es beruhigt mich. Und das kenne ich von vielen Leuten, die sogar aus der Kirche ausgetreten sind, die sagen, in der Mittagspause gehe ich manchmal in eine Kirche und mache eine halbe Stunde Meditation. Da ist Ruhe. Sowas.
Ja, es ist schwierig, diese Kirchen in Berlin zu finden, weil die Kirchen meistens abgeschlossen sind.
Ja. Ja, die katholischen sind ja eher offen, immer noch. Und aber hier, und man... Es gibt eine ganz, ganz kleine evangelische Kirche in Ludwigsfelde, die hinter irgendwelchen Häusern ist, versteckt.
Und offen.
Also ich war noch nicht drin, ich sehe die halt. Und ein kleines Schild, evangelische Kirche.
Ja, und jetzt trotzdem noch mal konkret nachgefragt, also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das heißt ja, damit dieses Mantra oder dieses Bittgebet zur richtigen Zeit ja auch parat ist im Alltag, während ich jetzt vielleicht irgendwo laufe oder so, dann muss ich es ja zuerst aber wirklich in einer Meditation, wirklich in der Stille, in einem längeren Rückzug, so verstehe ich das, auch wirklich längere Zeit rezitiert haben und es so tief eingeprägt haben, sodass es in meinem Herzen, in meinem Geist praktisch verankert ist. Sehe ich das richtig?
Also ob man jetzt einen langen Rückzug machen muss, das weiß ich nicht, aber ich habe den Eindruck, das muss man dann jeden Tag, ein paar Wochen lang, ein paar Monate lang, gehe ich wiederholen. Also ich mache das einfach morgens so, ich gehe morgens, stehe ich auf und das Erste, was ich mache, bevor ich mir die Zähne geputzt habe, gehe ich zu meinem kleinen Altar und nehme Zuflucht zu Buddha Dharma Sangha, zu Tara, wiederhole nochmal das Bodhisattva-Gebet und mögen die Wesen nur Glück erleben, frei sein von Leid, voller Freude, in Gleichmut ruhen. Manchmal singe ich's, weil wir die alle vertont haben, manchmal sage ich's nur, aber ich habe auch schon mit Rilke-Versen gebetet. Also ist, ja, ich meine, wir leben in der Moderne, in der Postmoderne und da ist für manche ein Rilke-Gebet, ein Rilke-Gedicht ein Gebet. Ja, also da bin ich großzügig. Hauptsache, es richtet die Aufmerksamkeit auf was Positives und ich empfehle vielen Leuten einfach, macht einfach, rezitiert die vier unermesslichen Gedanken. Mögen die Wesen nur Glück erleben, frei sein von Leid, voller Freude, in Gleichmut ruhen. In einer Fassung, wie man sie leicht rezitieren kann. Oder mögen alle Wesen glücklich sein. Das ist die Kurzfassung. Mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen alle Wesen glücklich sein. Ist übrigens heute ein toller Tag und morgen auch, um Wunschgebete zu sprechen. Zwischen tibetisch Neujahr, das ist immer um unseren Aschermittwoch rum, ist dann ein paar Wochen lang bis zum Vollmond, bis zum letzten Wintervollmond. Warte mal, nee, bis zum ersten Frühlingsvollmond. Wann ist Ostern? 4 Wochen nach dem ersten Frühlingsvollmond. So ungefähr, also auf alle Fälle bis zum nächsten Vollmond. Vom Neumond zum Vollmond. Wunschgebete sprechen, empfehlen Sie sehr.
Das deckt sich wahrscheinlich ziemlich mit der Fastenzeit, mit der christlichen Fastenzeit.
Ja. Also nicht ganz, es geht nicht ganz bis Ostern, aber so die erste Hälfte der Fastenzeit. Da soll man Wunschgebete sprechen und da ist, ich meine, man weiß ja, dass am Vollmond starke Energie kosmisch da ist und da empfehlen sie immer Wunschgebete an Vollmond, Reinigungsgebete an Neumond, wo die Energie eher zieht, ja, so. Und ich sage immer, ihr könnt wünschen, was ihr wollt, aber möge es zum Wohle aller sein. Also man darf auch, die Tibeter sind da sehr entspannt, Wunschgebete für das eigene Wohlergehen, für die Familie, für das eigene Umfeld sprechen, aber immer auch, möge das zum Wohle aller sein. Also nicht egozentrisch, sondern ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also man selbst ist, gehört da auch dazu. Mögen alle Wesen glücklich sein, gehöre ich ja auch dazu, zum Beispiel.
Ja, das ist ja wirklich schon mal sehr, sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank. Was mir jetzt irgendwie so in dieser Zeit ganz, ganz impulsiv mal wieder kam, ist dieses Gedicht von Bertolt Brecht an die Nachgeborenen. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Und diese Stelle, die ich mal ganz kurz zitieren möchte für dich auch, weil sie mich gerade momentan mal wieder sehr beschäftigt, weil Bertolt Brecht ja so schön schrieb, ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist, sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen, auch ohne Gewalt auskommen, Böses mit Gutem vergelten, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen gilt für weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten, sagte Bertolt Brecht zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Aber was er hier ja am Anfang sagt, in den alten Büchern steht, was weise ist, das ist ja auch diese buddhistische Vorstellung von Gleichmut, ich glaube, mit der wir doch immer wieder auch mal Schwierigkeiten haben und mit der Bertolt Brecht ja hier auch eindeutig Schwierigkeiten hatte. Sich aus dem Streit der Welt heraushalten und die kurze Zeit in dieser Welt vielleicht mit Gleichmut verbringen zu können. Aber ist jetzt das, der Gegensatz von aufgewühlten Emotionen Gleichmut? Erklärung?
Also manchmal, also wenn Sie den achtfachen Pfad erläutern, wie die Einstellung zum Leben, also welche Einstellung zum Leben hilfreich wäre. Also rechte Sicht, dass wir alle verbunden sind, dass es keine absolute Wahrheit ist, die man in Worte fassen kann, Leerheit von Zuschreibungen und alles hängt mit allem zusammen. Und dann sprechen Sie darüber, welche Einstellung gut wäre. Und dann sagen Sie manchmal ganz kurz, statt Gier, Hass und Verblendungen üben wir die vier heilsamen Haltungen. Liebe oder Freundlichkeit und Freude, wenn es gut läuft, Mitgefühl und Gleichmut, wenn es nicht gut läuft. Und die sind immer im Viererpack. Also Gleichmut ohne Freundlichkeit, Freude und Mitgefühl ist Gleichgültigkeit, ist nicht Gleichmut. Also ganz, ganz wichtig. Also, und Gleichmut wird immer so beschrieben, aus Einsicht in die drei Daseinsmerkmale. Aus dem Verständnis, dass Leiden zum Leben gehört. Das gehört einfach, das kommt einfach vor. Geburt ist Leiden, ja, Krankheit ist Leiden, Alter ist Leiden, Sterben ist Leiden, Verlieren, was man liebt, ist Leiden. Erleben, was man, ja, nicht bekommen, was man will, ist Leiden. Bekommen, was man nicht will oder erfahren, was man nicht will, ist auch Leiden. Und nie sicher sein vor Leiden. Egal wie viel Versicherungen ich abschließe und wie viele Freunde ich habe, das ist ein Hammer. Und warum ist es so? Weil alle Bedingungen sich wieder verändern. Und es keine Instanz in unserem Außen gibt, die alles kontrollieren kann. Und das ist, glaube ich, unsere Falle immer wieder. Der Erfolg in der Industrialisierung mit den Maschinen, selbst jetzt auch mit der Digitalisierung, verführt uns dazu zu glauben, man könnte alle Probleme technisch lösen. Aber ich meine, die Philosophen sagen uns schon länger, dass man das Problem nicht auf der gleichen Ebene lösen kann, sondern man braucht eine andere Dimension, um Probleme zu lösen, wo man das Ganze im Bild hat, also zumindest mehr als nur das Detail. Also Gleichmut ist gut, aus Einsicht, gefüttert oder getragen von diesen anderen drei Haltungen. Und ich bin ja so inspiriert vom Mahayana-Buddhismus mit dem Bodhisattva-Weg, wo sie einfach sagen, die Bodhisattvas geben nicht auf, egal wie schwierig es ist. Die gucken, was sie tun können und manchmal können sie was tun, und manchmal können sie nur Bittgebete sprechen weil ihnen die Hände gebunden sind oder sie im Knast sitzen, im Gefängnis sitzen oder sie krank sind oder so. Aber etwas kann man tun. Und jetzt finde ich einen ganz wichtigen Punkt, um die Angst, zu lockern. Also ich glaube, ich unterscheide mit Kierkegaard zwischen diffuser Angst und konkreter Furcht. Und viele Menschen haben heutzutage diffuse Angst und versuchen, die aufzulösen, indem sie konkrete Furcht, also das in Konkretheit umwandeln. Dann haben sie eben Angst vor den Flüchtlingen, vor den Migranten, vor den anderen, vor den Feinden, vor dem Kapitalismus, vor der strukturellen Gewalt, was auch immer. Also man hat so eine diffuse Angst, weil man keine tiefe Zuflucht hat, weil man sich übertrieben getrennt fühlt von den anderen, vom Leben, weil man kein Vertrauen in Buddha-Natur hat. Man hat so eine diffuse Angst und versucht, die dann dadurch in Griff zu kriegen, indem man sie in konkrete Furcht umwandelt vor etwas. Dann hat man ja einen Grund und dann hat man einen Feind und dann sind die anderen schuld und das entlastet natürlich. Und deswegen empfehlen die Buddhisten eher, also die Mahayana-Buddhisten auch sehr stark, wenn du tu, was du tun kannst, was heilsam ist, was entlastet, was entspannt, was tröstet, was auch immer. Und wenn du nichts tun kannst, dann kannst du Wunschgebete sprechen. Und ich habe selber gemerkt, wenn ich so, oh Gott, so politischen Weltschmerz kriege, was ich auch manchmal kriege, okay, und jetzt bete ich, möge die Freundlichkeit und das Mitgefühl und die Freude über das, was funktioniert, in allen wachsen. Möge in allen ein bisschen Gleichmut entstehen, wenn was nicht funktioniert. Ein bisschen Geduld und nicht immer gleich Drama, 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 wenn irgendwas nicht perfekt funktioniert. Also in dem Sinne, Wunschgebete, da kann man was tun. Das stärkt die Selbstwirksamkeit, dann fühlt man sich nicht so ohnmächtig. Also ich halte Ohnmacht für ziemlich gefährlich. Weil aus Ohnmacht, also Ohnmacht, sagen die Tibeter immer, hinter jeder Wut steckt Ohnmacht. Dann, ja, dann reg ich mich eben auf, man fühlt sich ja stärker, wenn man sich ärgert. Ja? Aber Hass wird nicht überwunden durch Hass. Hass wird überwunden durch Metta, durch Freundlichkeit, durch Liebe, durch Zuneigung, durch Verbundenheit. Also Feindbilder sind nicht die Lösung. Auch wenn man kritisieren kann, das finde ich falsch. Aber da muss man immer noch gucken, wie komme ich zu einer guten Lösung. Nicht, indem ich Gleiches mit Gleichem vergelte. Also, wenn mich jemand angreift, versuche ich halt mal, wenn es irgendwie geht, die Person zu beruhigen. Und ja, der Dalai Lama wurde mal gefragt, was machen Sie denn, wenn jemand Sie angreift und Sie ganz schlecht behandelt? Dann sagt er, haben Sie einen Regenschirm? Die Person guckt ihn an, wie bitte? Ja, dann sagen Sie innerlich, zum Wohle aller und hauen Sie drauf. Das fand ich sehr realistisch. Zum Wohle aller. Ja, aber wenn man angegriffen wird, darf man sich schon verteidigen. Nur, man muss aufpassen, dass man nicht in so eine Hass- und Feindbildhaltung reingerät. Ja, das ist ja auch die Unterscheidung zwischen Verteidigungskrieg und Angriffskrieg. Ja? Also mich verteidigen, okay, aber trotzdem muss ich aufpassen, was mit mir passiert. Dass ich nicht eben in Feindbilder verfalle. Und das finde ich echt schwer. Aber man kann daran wieder sehen, Feindbilder fördern wieder reaktive Emotionen. Aufgewühlte Emotionen. Also man muss gucken, dass man die Feindbilder abbaut und den gemeinsamen Grund immer wieder sieht. Und ja, das gibt es halt, den gemeinsamen Grund. Aber manchmal muss man lang suchen, bis man den wieder findet.
Ja, wollen wir dann in einer geführten Meditation vielleicht diesen gemeinsamen Grund finden und unsere aufgewühlten Emotionen noch etwas zur Ruhe bringen?
Ja. Das machen wir.
So machen wir das.
Ja, jetzt machen wir gemeinsam eine geführte Übung zum Beruhigen, zum Lüften des Schleiers der aufgewühlten Emotionen. Und zunächst sitzen wir einige Momente in Stille. Wir spüren unseren Körper, schauen, dass wir einigermaßen aufrecht, stabil und entspannt sitzen. Und wenn die Haltung für jetzt angemessen ist, lassen wir die Gedanken einige Momente frei schweifen. Wir können für ein paar Atemzüge den natürlichen Atemrhythmus spüren und bei Bedarf begleiten mit Ja, Danke im Rhythmus des natürlichen Atmens. Und dann denken wir an eine kleine Situation, wo wir uns vielleicht gestritten haben mit jemand, wo wir Abwehr gespürt haben, wo wir aufgewühlt, aufgeregt, irritiert, verletzt waren und erinnern so viele Einzelheiten, wie wir jetzt brauchen, um dieses Gefühl der Irritation, der Abwehr einigermaßen zu spüren. Wo im Körper spüren wir dieses Gefühl der Abwehr? Und dann lassen wir die Fragen auf uns wirken. Was war der Auslöser für unsere Irritation? Was hat die Person, die andere Person gesagt, getan? Vielleicht war es eine Geste, ein Blick. In welcher Verfassung, Stimmung, waren wir unmittelbar vor diesem Konflikt? Waren wir guter Dinge, entspannt? In einer neutralen Verfassung? Unruhig, nervös, irritiert, angestrengt? Was hatten wir erwartet von der anderen Person? Was hatten wir von uns selbst erwartet, bewusst oder unbewusst? Waren die Erwartungen realistisch? Verhält sich die andere Person meistens so, wie wir das erwartet haben oder auch wir selbst? Kennen wir diese Reaktion von uns, diese reaktive Emotion? Ist die uns vertraut? Ist es ein bestimmtes Muster, das häufig auftaucht? Was auch immer wir jetzt entdeckt haben. Wir probieren jetzt was anderes aus. Wir denken jetzt darüber nach, was wir gemeinsam haben mit dieser Person. Und wir können uns dabei an den 4 großen, hilfreichen, heilsamen Haltungen orientieren. Vermutlich wünscht sich die andere Person genauso wie wir Zuneigung, Wertschätzung, Freundlichkeit. Das teilen wir. Wir wollen beide freundlich angesprochen werden, liebevoll angeschaut. Wir teilen das Bedürfnis, anerkannt zu werden. Wir wollen, dass die anderen unsere Fähigkeiten, unsere Stärken sehen. Die andere Person und ich auch. Fällt mir da was ein, was ich an der anderen Person vielleicht schätzen kann? Was sie vielleicht bei mir schätzen kann? Inhalte mögen verschieden sein, aber das Bedürfnis nach Wertschätzung, danach, dass andere sich auch über uns freuen, das haben wir gemeinsam. Und wir schauen weiter. Manchmal fällt es uns schwer, die andere Person wertzuschätzen. Aber was wir leichter erkennen, ist dann oft, worunter sie vielleicht leidet. Und sie möchte genauso wie wir frei sein von Leiden. Sie möchte nicht leiden. Können wir das sehen, spüren? Worunter leidet sie vielleicht? Worunter hat sie in der Situation vielleicht gelitten oder worunter habe ich damals gelitten? Und sei es nur ein bisschen. Und vielleicht kann dieser Blick auf das Leiden von beiden etwas Gleichmut fördern, denn auch wenn wir unterschiedliche Dinge erwarten, schätzen, wir sind gleichermaßen immer wieder mal verletzt, irritiert, fühlen uns nicht genug wahrgenommen, nicht genug geliebt. Da sind wir uns gleich. Das haben wir gemeinsam. Vielleicht kann dieses Gespür für das gemeinsame Schicksal, kann man sagen, immer wieder mal irritiert zu sein, verunsichert, unklar, durcheinander. Vielleicht kann das helfen, ein bisschen Gleichmut zu spüren. Mit dem Verhalten der anderen Person, aber auch mit unseren Unvollkommenheiten. Niemand ist perfekt. Und Gleichmut kann da helfen, wenn man wirklich kapiert. Der anderen Person geht es ähnlich wie mir. Sie will Liebe, sie will Freude erleben und anerkannt sein. Sie will nicht leiden. Sie ist immer wieder aufgeregt und unsicher, genau wie ich. Vielleicht fördert das Gleichmut mit ein bisschen Geduld und ab und zu ein bisschen Humor, einem Lächeln. Das kommt halt vor. Und jetzt bringen wir die kleine Übung auf den Punkt mit der Frage: Was ist mir jetzt aufgefallen, klarer, deutlicher geworden? Und wir warten, was da auftaucht. Ein Bild, ein Satz, ein Wort. Und lassen das einige Momente auf uns wirken. Zum Abschluss teilen wir die Erfahrung mit anderen, wir formulieren einen Wunsch, wie sich diese Übung auf uns und alle auswirken möge, und tun das zunächst in eigenen Worten. Und ein Vorschlag. Mögen die Wesen nur Glück erleben, frei sein von Leid, voller Freud, in Gleichmut ruhen. Mögen alle Wesen glücklich sein.